Ich rede heute kurz, weil wir schon sehr viel Redezeit hatten, über die Asse. Atommülllager der ersten Stunde sozusagen, vielen sicher bekannt, ist zurzeit wieder im Gespräch. Ich versuche erst ein paar Hintergrundinformationen und dann sozusagen den aktuellen Stand. Die Asse ist eines der ersten im Salzstock geplanten Lager für radioaktiven Müll in Deutschland. Die Fragen, die sich darum stellen müssen, sind, welche Stoffe kann man überhaupt lagern in solchen Bergwerken? Welche Gefahren gehen von Salzbergwerken aus und wie einsturzgefährdet ist dieses Atommülllager? Es wurde wahnsinnig viel geforscht, am Anfang ja auch getarnt sozusagen als Forschungsprojekt. Das Wissen ist irrsinnig, es sind, ich muss die Zahlen zusammenzählen, circa 500 Aktenbände, die es inzwischen darüber gibt, aber das Ergebnis ist desolat, keiner weiß mehr irgendwas. Es scheint, dass die Fülle der Akten nicht das Wissen vermehrt, sondern die Verwirrung, die Verschleierung und die Desinformation. Kurze irritierende Sachen, die dann so nach und nach herauskommen. Plötzlich ist Plutonium ein Thema, Wassereinbruch und dann kommt mit großem Fragezeichen das Sanierungskonzept. Um das Ganze so ein bisschen bildhaft vorstellbar zu machen, es ist ein riesiger unterirdischer Hohlraum, weil Salzstücke natürlich auch die Möglichkeit bieten, relativ einfach und billig preiswert große Hohlräume zu schaffen. Das ist in anderen Gesteinsarten natürlich viel, viel schwerer, viel teurer, viel aufwendiger. Salz lässt sich relativ einfach aushöhlen. Um es ungefähr vorstellbar zu machen, die Schächte und Stollen haben ein Volumen von 3,35 Millionen Kubikmetern. Das ist richtig, richtig viel. Halbe Kathedralen sind das. Es ist ungefähr das Zehnfache von Gorleben, was dort bisher ausgeschachtet wurde. Und auch Gorleben hat schon viel Hohlräume in Salz gefräst. Die Kavernen sind teilweise 60 Meter lang, 40 Meter breit und 20 Meter hoch. Also richtige unterirdische Hallen im Salz. Ein Gutachter des Leipziger Instituts für Gebirgsmechanik garantiert dem Salzstock Standsicherheit, aber nur noch bis 2014. Das ist nicht mehr so lange. Die Uhr läuft. Angefangen hat das Ganze 1964. Damals noch Atomeuphorie, Hoffnung und so ein bisschen Gedanken, naja, wir haben ja dann auch noch ein bisschen Müll, was machen wir mit dem? So hat es sich entwickelt. Beispielsweise behauptete 1972 Klaus von Donani von der SPD über die Asse 2, das Eindringen von Wasser kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Diese Sicherheit, die muss er jetzt wohl zurücknehmen. Es war ein billiger Versuch, Müll loszuwerden. Sehr viel Müll. Von 1967 bis 1978 wurden über 120.000 Fässer mit, sage ich jetzt mal einfach, schwach radioaktiven und 1.200 Fässer mit mittelradioaktiven Müll in die Asse eingelagert, wobei die exakten Zahlen eine Gründlichkeit vortäuschen, die es gar nicht gibt. Plötzlich ist nämlich Plutonium im Gespräch. Ich habe noch nie gehört, dass zu schwachradioaktivem oder mittelradioaktivem Müll Plutonium gehört. Es sind ca. 28 Kilogramm, die dort zum Inventar gehören. Es war eine billige Entsorgung. Die Kosten der Wiederaufarbeitung trug das Forschungsministerium komplett. Alles, was in der Asse passierte, war am Anfang Forschungsinvestition. Insgesamt hat die Atomwirtschaft gerade mal 16,5 Millionen Mark beigesteuert. Ein Tröpfchen im Vergleich zu einer Flut. Eine Sanierung des Schachtes würde gigantische Kosten verursachen und wird sie auch verursachen. Circa 4 Milliarden Euro. Nochmal zum Vergleich die Zahl, was die Industrie bezahlt hat, 16,5 Millionen Mark. Kürze ein bisschen ab, es gibt viele Hohlräume dort, die noch näher beschrieben werden. Alle kennen das Problem, es gibt Wassereinbrüche. Ja? Im Sommer 2008 kamen die ersten Berichte über einen Laugensumpf. Seltsames Wort, klingt nicht gut in einem Salzstock, der immer und immer trocken bleiben sollte. Unregelmäßigkeiten und Gefahren sind seither ein Thema. Es werden radioaktive Stoffe bereits im derzeitigen Betrieb freigesetzt in die Luft. Das vom Helmholtz-Zentrum als früherem Betreiber genannte Tritium ist sehr viel höher als es laut der Inventarlisten überhaupt sein dürfte. Man kann ja sozusagen die Zerfallsreihen sich anschauen und gucken, was ist drin und was kann rauskommen. Es stimmt nicht. Da kommt viel zu viel Tritium raus. Das heißt, es ist wahrscheinlich anders eingelagert, oder die zweite Hypothese, es findet nach wie vor ein Kernreaktionsprozess in den Lagerstätten statt, der zur Umwandlung von Lithium in Tritium führt durch Neutronenbestrahlung. Sehr interessant. Ja. Ich erzähle mal ein bisschen so, was mit den Salzstücken in der Umgebung passiert ist, weil die Asse 2, man hört schon aus der Zahl, ist ja nicht das Einzige. Es gibt natürlich die Asse 1 und es gibt viele, viele andere Salzstücke in der Gegend. In Norddeutschland sind von 255 Salzbergwerken 89 abgesoffen. Jedes anders, jedes auf seine eigene Art. Asse 1 etwa lief einfach voll Wasser, leise und langsam. Über Tage bemerkte man es erst gar nicht. Kalischacht Sascha bei Hedwigsburg hingegen, nur 7 Kilometer von der Asse entfernt, brach für alle sichtbar zusammen. Die Erde gab an vielen Stellen nach, es bildeten sich Senken. 15 Jahre später folgte eine erdbebenähnliche Erschütterung, ein Krater tat sich auf und füllte sich mit Wasser. Noch heute ein See von 100 Meter Durchmesser. Wieder anders das Bergwerk Hertschinaer, 20 Kilometer südlich der Asse. Es begann wie in Asse 2 mit einem täglich laufenden Rinnsal, das dann langsam zu einer Flut von 10.000 Litern anschwoll. Die Arbeiter bauten ungerührt weiter Salz ab, bis die Frühschicht eines Tages donnerartiges Getöse hörte. Eine Lawine aus Wasser und Schlamm stürzte auf sie zu, Geröll und Holzverschalungen schwammen davon, mit Not konnten sich die Arbeiter retten. Mit der Asse 2 wird es wieder ganz anders kommen. Würde sie beim Schacht beginnen, riesige Hohlräume, Förderung von Bildung von Rissen, Spalten und Fugen könnten die Folgen sein. Hätten sich die 120.000 Fässer erst einmal bewegt, aufgelöst, aufgeschwemmt, zerrissen, so würde im Grundwasser der Asse alles auftreten, was zum Inventar gehört. Der Einzugsbereich der Weser, Hydrologen vermuten auch Verbindungen zur Elbe, wären betroffen. Das Ende der Asse würde weit über die Region hinaus wirken. Wir ahnen, hier beginnt die erste Umweltkatastrophe mit Atommüll. Nun waren bereits vor 2-3 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, Gespräche zur Rückholung geplant. Rückholung ist ein gutes Thema, wichtig, eigentlich die einzige wirkliche Lösung, die sich abzeichnet, aber teuer. Also konstatieren wir Verschleppungstaktik. Bis zum Frühjahr gab es überhaupt keine Termine. Damals war noch Röttgen vor Ort, der mit den Menschen in der Umgebung sprach und dann auch zusicherte, wir machen einen Terminplan. Der damalige Bundesumweltminister hat seinen eigenen Terminplan nicht mehr erlebt. Inzwischen ist Altmaier dran und es gibt einen Terminplan. Der löste aber eher einen Schock aus. Im Jahr 2036 kann begonnen werden. Das ist nicht ernst zu nehmen, glaube ich. Aber es wurde so veröffentlicht. Früher mal waren die Gedanken, dass spätestens bis zum Jahr 2028 das abgeschlossen sein muss. Es ist vollkommen unrealistisch, erst im Jahr 2036 beginnen zu wollen. So lange wird das Salz nie mehr halten. Ja? Das Atomrecht macht die Planung komplizierter, das ist richtig, weil inzwischen ist es ja kein Forschungslager mehr, sondern ein ernsthaftes atomrechtliches Projekt. Aber diese Verzögerungen sind nicht in Ordnung. Gemacht wurde bisher auch noch nicht viel. Die Planung ist, eine Kammer in 750 Meter Tiefe anzubohren, um zu schauen, wie überhaupt der Zustand der Fässer ist. Die Bohrstation ist fertig, aber auf das tatsächliche Anbohren wartet die Region schon seit Monaten. Der letzte Knaller kam in den wenigen Tagen zurückliegend. Michael Seiler, früher Öko-Institut, hat im Rahmen der bundespolitischen Gesamtdiskussion über dieses Projekt vorgeschlagen, von der Rückholung des Mülls Abstand zu nehmen, das Ganze mit Beton zu füllen. Nun kenne ich mich in der Medizin ein bisschen besser aus, also weiche Gewebewunden mit Gips zu füllen, das hat, glaube ich, noch nie zur Heilung geführt. Weil Salz ist ein weiches, veränderliches Gestein. Wenn man da einen Betonpfropf hineingut tut, ich glaube nicht, dass das wirksam ist. Das Wasser wird daneben laufen, der Salzstock wird sich weiter verformen, es wird nichts aufhalten. Die Zementindustrie wird sich freuen. Aber ansonsten halte ich das nicht für eine praktikable Lösung. Das heißt, wir haben hier einen Prozess, der sich zur Katastrophe entwickelt und den wir weiter gut im Auge behalten sollten.